Morgen mit euch gemeinsam über das Evangelium nachzudenken. Und ich freue mich, dass wir morgen gemeinsam Reformationstag feiern. Aber das ist morgen. Was feiern wir heute? Ich feiere heute 10-jähriges Jubiläum. Genau vor 10 Jahren, Mitte Oktober, habt ihr hier, damals hieß es noch Erbauungskonferenz, habt ihr hier im gleichen Saal, kann das sein? Im gleichen Saal eure Erbauungskonferenz gefeiert. Damals ging sie noch über 2 Tage. So steht es in meinem Kalender wenigstens. 14. 15. Oktober. Und ich habe heute das 10-jährige Jubiläum. Also in der Zeit ist viel passiert. Bei euch wahrscheinlich, bei uns. Wir als Gemeinde haben damals gerade unser neues Gebäude eingeweiht. Wir hatten 2004 eine ganz, ganz tiefe Gemeindekrise, wo ich nicht wusste, wird die Gemeinde das überleben oder nicht. Und 2006 haben wir dann eröffnet unser damals neues Gemeindehaus mit etwa 175 Sitzplätzen im Gottesdienstsaal. Und dann hat Gott uns unter die Arme gegriffen in einer besonderen Weise. Wir haben 1994 angefangen. Also ich glaube, einige von euch, euren Gemeinden stammen auch aus der Zeit. Und Gott ist ein Gott, der durch Fehler und Krisen hindurch hilft und rettet, das möchte ich sehr mutmachend sagen. Heute sind bei uns in der Gemeinde im Gottesdienst wahrscheinlich etwa 400 Personen, inklusive Kinder. Und wir haben letzte Woche unser Richtfest gefeiert für ein neues Gemeindehaus, weil das alte zu klein ist. Wir haben zurzeit 2 Gottesdienste und das ist recht belastend. Und Gott hat uns immer wieder Mut gemacht, dass wir weitergehen und dass wir ein neues Gemeindehaus bauen. Das wollen wir nächstes Jahr im Juni eröffnen. Und wir erwarten, dass Hunderte von Menschen kommen und dieses kraftvolle Evangelium hören. Und ich sage das auch, damit Gott geehrt wird und damit der ein und andere Hoffnung bekommt, das Evangelium hat wirklich eine große Kraft. Es ist die Kraft Gottes, sagt der Apostel Paulus. Ich bin so dankbar, dass ich in meinem Leben, in meiner Geschichte meines Lebens Menschen hatte, kannte, die die Hand wirklich am Puls des Evangeliums hatten. Das macht einen sehr großen Unterschied. Ob du Menschen aus allernächster Nähe kennst, die vom Evangelium her leben, die das Evangelium atmen. Und ich sage, das war mein großes Glück, dass ich solche Menschen hatte. Und durch manche Veränderungen in meinem Leben, es wurde angekündigt, wir kamen 1990 aus Siebenbürgen, und durch manches, was man erst verarbeiten muss in einer neuen Welt, war für mich das Evangelium Grundlage und Fundament. Und heute dürfen wir gemeinsam über das Thema nachdenken, Gemeinde vom Evangelium her gestalten. Meine These lautet, dass in unseren Gemeinden in Deutschland, Land auf, Land ab, das Evangelium in seiner Fülle, in seiner befreienden Freude, in dieser Kraft, die einen Alltag füllen kann, die ein Leben auf Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit ausrichten kann, dass es oft, sehr, sehr oft fehlt. Und auch ich bin ein Lernender. Und wenn heute jemand dieses Thema bringen würde und ich unten sitzen würde und es altbekannte Sachen wären, dann würde ich sagen, danke, ich darf nochmal darüber nachdenken. Ich kann auch nicht viel Neues bringen. Was soll man so Neues bringen, wenn es um dieses kraftvolle Evangelium geht? Aber es ist sehr komplex. Es ist mehr als die 4 Sätze, die man irgendwann sehr oft gebraucht hat. Du bist verloren, Gott hat einen Plan mit deinem Leben, er will dich retten und einmal bist du bei ihm. Es ist wesentlich komplexer, diese Botschaft, von der Paulus sagt, sie ist eine Kraft zur Rettung. Das ist ein Prozess und wir tun uns nichts Gutes, wenn wir uns auf unserer ehemaligen Bekehrung vor 2, 5 oder 25 Jahren ausruhen. Es geht darum, diese Leidenschaft, dieses Herz Gottes immer wieder neu zu begreifen. Gemeinde vom Evangelium her gestalten. Und Eine meiner Ziele heute ist es, dass wir noch einmal den Unterschied zwischen religiösem Leben, zwischen Leistungsdenken und dem Evangelium erkennen auf der einen Seite. Du kannst als evangelischer oder evangelikaler Christ von Leistung getrieben sein, von diesem Denken, ich muss besser sein, ich will besser sein vor Gott, obwohl du dich vielleicht vor vielen Jahren zu Jesus gewandt hast und weißt, was Erlösung bedeutet. Kann trotzdem das Religiöse die Oberhand haben in deinem Leben, weil wir Menschen zutiefst religiös sind, im Leistungsdenken stecken, etwas aufzuweisen vor Gott und Menschen. Und die andere Gefahr, wenn es um das Evangelium geht, dass wir das Evangelium als eine billige Gnade in unserem Leben nutzen. Es ist doch egal, wie wir leben. Gott ist ein Gott der Liebe. Irgendwann sind wir alle bei ihm. Das ist die billige Gnade. Und zwischen diesen zwei großen Polen ist das Evangelium. Es ist kein Kompromiss, es ist kompromisslos. Und es kostet uns viel. Das muss ganz klar sein, dass dieses Evangelium uns etwas kostet. Aber noch einmal diese 62. These, die Stefan Epp für uns gelesen hat. Ich habe sie nicht gekannt, obwohl ich diese Thesen auch irgendwann gelesen habe und so weiter. Aber heute hat sie mich so gepackt. Ich habe gesagt, Stefan, danke. Das ist es. Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und von der Gnade Gottes. Eine steile Vorlage für uns heute. Und die zweite steile Vorlage war Apostelgeschichte 2, ein Text, den ich überaus liebe, diese Verse ab Vers 41 bis 47, überaus liebe. Und er ist für mich und für unsere Gemeinde und für unsere Gemeindeleitung Ausrichtung. So kann Gemeinde aussehen, so wie in Apostelgeschichte 2. So kann es sein, so eine Kraft kann das Evangelium haben. Und es ist für mich auch ein Hinweis, wo es erweckliches Leben gibt. Wo Erweckung täglich in einem eigenen Leben und in einem kleinen oder größeren Kreis stattfindet, sieht es so aus. So oder so ähnlich. Aber zuerst müssen wir dieses Evangelium, dieses kraftvolle Mittel der Errettung neu schätzen lernen, glaube ich. Paulus musste zuerst die Umkehrung aller seiner Werte erleben. Für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anders stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn, sagt Paulus. Das war ein Zusammenbruch in seinem Leben. Und dann bekommt das Kreuz den ersten Platz, das Evangelium, der Christus, der verherrlichte Christus, der Gekreuzigte und der Auferstandene. Auch Martin Luther musste zuerst einen gnädigen Gott haben, bevor er Mitgestalter der Reformation wurde, mit anderen, Johannes Calvin und manchen anderen, Philipp Melanchthon. Das war eine gewaltige Bewegung, eine Bewegung des Evangeliums, des Wortes. Er schreibt, Martin Luther, wiewohl ich als ein untadeliger Mönch lebte, ein untadeliger, ähnlich wie Paulus, ja, verspürte ich doch unruhigen Gewissens, dass ich vor Gott ein Sünder sei, und dass ich mich darauf verlassen könnte, durch meine eigene Genugtuung, meine eigene Leistung mit Gott versöhnt zu sein. Er hat gespürt, es reicht nicht, dieser untadelige Mönch zu sein. Ich liebte nicht nur, nein, ich hasste den gerechten Gott, der Sünder straft. Als ob es nicht genug sei, dass die elenden Sünder, die auf ewig durch die Erbsünde verloren seien, mit aller nur erdenkbaren Not durch das Gesetz der 10 Gebote bedrückt wären, habe Gott noch durch das Evangelium Schmerz auf Schmerz hinzugefügt. So hat Luther das Evangelium verstanden am Anfang. Schmerz auf Schmerz. Und durch das Evangelium selbst und seine Gerechtigkeit und seinen Zorn angedroht. Er hat Römer 1, 16 und 17 nicht verstanden, dieser Mann, dieser Professor. So tobte ich in meinem wilden und verwirrten Gewissen und bemühte mich ungestüm um jene Stelle bei Paulus, von der ich brennend gern gewusst hätte, was Paulus wolle. Römer 1, 17. Es ist aus seiner Vorrede zum Römerbrief. Und dann war das Evangelium in seinem Leben und das hat ihn dann, das war ein Motor in seinem Leben. Und meine Frage ist, ist das Evangelium in deinem Leben, in deinem Familienleben, wenn es um die Erziehung der Kinder geht, in deinem Team und in deiner Gemeinde stärkster Impulsgeber? Ist er der Hebel im Gemeindeleben, wo du weißt, damit kann ich mit Gottes Hilfe etwas bewegen? Ist dieses Evangelium für uns eine Sache der Vergangenheit, des Anfangs unseres Glaubenslebens? Wir haben uns zu Christus bekehrt, denn wir haben das Evangelium verstanden, dass wir Sünder sind und er uns erlöst hat. Oder leben wir jeden Tag aus der Kraft dieses Evangeliums? Ist dieses Evangelium in einem Bild gesprochen von einem Wettlauf? Sind es die Startklötze bei einem Wettlauf, wo man sich abstößt und losrennt? Und dann ist auch gut, dann taucht man tief ein in irgendwelche Sachen. Oder ist dieses Evangelium die ganze Bahn? In einem anderen Bild ist das Evangelium das Sprungbrett, aus dem du ins Wasser tauchst und sagst, ich habe es gebraucht, das Sprungbrett. Ich bin aber jetzt wo ganz anders. Oder ist das Evangelium alles, das ganze Freibad, das Wasser, all das, worin du dich bewegst und weißt, Christus ist mein Leben und ohne ihn bin ich verloren. Und in mir selbst bin ich so sündig, durch und durch durchtrieben und fies. Und deshalb in Christus und nur in Christus bin ich geliebt und angenommen. Und diese Wahrheit, die wird eine Veränderung in uns bewirken. Sie wird uns Christus ähnlicher machen. Ist es wirklich dieser Hebel in unseren Gemeinden? Wenn man das Neue Testament aufmerksam liest, dann hat man den Eindruck, also das Evangelium ist auf jeder Seite. Der Herr Jesus hat gesagt, geht hinaus in diese Welt und verkündigt was? Das Evangelium, Markus 16, Vers 15. Und wenn man die Missionsberichte des Paulus liest, dann heißt es immer wieder, und dort verkündeten sie, was? Das Evangelium. Überall, Apostelgeschichte 14, Apostelgeschichte 15, der Kampf um das Evangelium. Und Apostelgeschichte 20, Vers 24, schon gegen Ende des Lebens, sagt der Apostel Paulus, ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende, und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, Doppelpunkt, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Wo immer er war, ging es bei Paulus um das Evangelium. Unsere Schuld und Sünde und das neue Leben in Christus. Das ist ein enorm starker Hebel. Und ich habe den Eindruck, welches Thema Paulus, egal welches Thema er behandelt hat, in seinen Briefen können wir das ja nachvollziehen, er kam immer vom Evangelium her. Er hatte immer den Filter des Evangeliums. Immer. Beispiele. Das Thema Geld, Finanzen, Geben. Er schreibt zwei lange Kapitel im 2. Korintherbrief an die Gemeinde in Korinth. Er möchte sie motivieren, dass sie die Geschwister in Mazedonien unterstützen. Und wir sagen, wie kann man das gut machen? Wie kann man Menschen dahin bringen, dass sie ihren Geldbeutel öffnen? Dass sie ihr Bankkonto für Gottes Reich öffnen? Wie kann man das machen? Und Paulus hat einen Hebel. Er beschreibt das lange und dann sagt er, ihr kennt doch die Gnade des Herrn Jesus. Ihr wisst doch, wie arm er wurde, ehe der so reich war, wurde arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Er sagt, guckt mal, wie großzügig Gott ist. Zu sehen, wie großzügig Gott ist, macht etwas mit unserem Herzen. Natürlich kostet das etwas. Und dass man nicht deswegen gibt, damit man irgendwie abhaken kann, guter Christ, und die anderen sagen, der spendet was, sondern einfach nur, weil Gottes Herz ein großzügiges Herz ist. Ein anderes Beispiel. Stolz. Vergleichen. Kennen wir das in unserem Leben? Wie oft wir vergleichen. Paulus sagt, ich messe mich nicht mit den anderen. Es ist mir egal, wie andere über mich denken. Und dann sagt er, auch ich beurteile mich selbst nicht. Auch das ist nicht wichtig. Na, was ist wichtig? Seine Identität in Christus. Es kommt bei ihm gar nicht mehr zum Vergleich. Es ist ja in unserem Leben so, wenn wir uns mit Menschen vergleichen, dann haben wir Minderwertigkeitskomplexe oder wir werden stolz. Wenn wir besser sind wie die anderen, werden wir stolz. Wenn wir mehr haben, ein besseres Auto fahren, unsere Kinder sind erzogen und, egal welchen Bereich. Wenn wir besser sind, kommt Stolz in unser Herz. Und wenn wir schlechter sind, dann laufen wir mit Minderwertigkeitskomplexen herum. Und jeder von uns kennt sie. Ich kenne sie zu Genüge in meinem Leben. Und Paulus sagt, ich vergleiche mich gar nicht mehr. Das Evangelium von Jesus Christus macht mich frei. Das ist ein undenkbar neuer Gedanke für Menschen, die in Christus ihre Identität finden, die immer nur verglichen haben. Man könnte viele Beispiele anführen. Das Evangelium ist das kraftvolle Zeugnis von Jesus Christus. Und wenn man sagt, ja, wo haben wir das irgendwo festgehalten, dann könnte man 1. Korinther 15 erwähnen, wo Paulus euch, Brüder und Schwestern, das Evangelium kund, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Hier ist unsere Sündhaftigkeit. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Hier ist das neue Leben. Kennst du es in deinem Alltag? Weißt du, was es bedeutet, am Morgen aufzuwachen und dich nicht zu verurteilen, sagen, die Schuld ist vergeben. Ganz egal, was gestern war, was letzte Woche war. Und dann mit Christus den Alltag vom Evangelium her gestalten. Oder Galater 1, 4 bis 5. Da fasst Paulus das Evangelium zusammen. Jesus Christus, er hat sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien. Und dann kommt das neue Leben wieder, das die jetzige Welt beherrscht, dieses Böse, damit wir nach dem Willen Gottes leben. Und diese beiden Dinge, die Sündhaftigkeit und die Kraft Gottes, hat Paulus immer und immer wieder festgehalten. Auch am Ende seines Lebens sagt er, und das erstaunt mich total, er sagt, Jesus Christus ist mir erschienen und seine Kraft ist in meinem Leben wirksam gewesen. Und ich bin der Erste aller Sünder. Ich bin der größte Sünder. Er sagt nicht, ich war der größte Sünder. Können wir das verstehen? Wenn er gesagt hätte, ich war der allergrößte Sünder, aber jetzt ist mit Sünde nicht mehr viel in meinem Leben, sondern er sagt, ich bin das. Das macht demütig und auch frei, anderen zu begegnen mit den Fehlern und Schwächen und Grenzen, die man hat. So hat Paulus gelebt. Das ist das Evangelium. Und dann gibt es die Folgen des Evangeliums und die müssen wir voneinander trennen. Die Folgen des Evangeliums. Einer dieser Reformatoren hat das so zum Ausdruck gebracht, wir werden gerettet allein durch den Glauben, aber nicht durch einen Glauben, der alleine bleibt. In einem Leben, das gerettet ist, wird es Spuren der Gnade und Herrlichkeit Gottes geben. Dieser Glaube bleibt nicht allein. Da folgen Dinge. Es werden auch Werke folgen. Und da sind wir in der Thematik drinnen. Ja, wie ist das mit den Werken? Und ich glaube, eine der Folgen des Evangeliums in einer Gemeinde ist es, dass wir vor Leistungsdenken bewahrt werden. Und dass wir vor dem Wesen dieser Welt bewahrt werden, weil wir diesen Weg des Evangeliums gehen. Eine Folge des Evangeliums wird Wachstum sein. Du wirst Jesus Christus ähnlicher werden. Durch Höhen und Tiefen, natürlich. Auf und ab. Aber es gibt eine Linie, es gibt ein Wachstum. Das ist das Ziel Gottes mit uns. Eine Gemeinde, die vom Evangelium erfüllt ist, wird eine tiefe, tiefe Liebe zu den Verlorenen draußen haben. Der Blick geht nach außen. Und wird trotzdem nicht das Wesen der Welt haben und nicht von dem Wesen dieser Welt geprägt sein. Und eine Gemeinde, die vom Evangelium her lebt, die wird demütig in dieser Welt leben. Nicht dieses Triumphale, wir erobern die Welt. Wir werden sie nicht erobern. Und trotzdem wird sie sich nicht verstecken in irgendeine Ecke und sagen, dann sollen alle anderen mal machen und Christus kommt irgendwann wieder, sondern sie wird demütig und mutig hineinwirken, dort, wo es ihr gegeben ist. Diese Folgen des Evangeliums sind sehr, sehr bedeutsam. Wenn es um ein Gemeindeleben geht, dann haben wir bei den allermeisten unserer Gemeinden das inspirierte Wort Gottes als das Fundament. Es ist unantastbar, es ist unfehlbar, es ist unser Wort Gottes, es ist unser Fundament. Und dann haben wir in jedem Gemeindeleben das, was man sehen kann, das Gemeindeprogramm. Das Gemeindeprogramm, wir brauchen es, man sieht es und es antwortet auf die Frage, was genau tun wir? An einem Sonntag mit unseren Jugendmitarbeitern und mit Musik und alles. Das gehört alles dazu. Das kann man sehen. Aber ist das Sichtbare? Und sowohl dieses Fundament hier, Gottes Wort, ist ja in allen Gemeinden, unseren Gemeinden gleich. Und das hier ist relativ ähnlich. Wir haben alle Verkündigung, wir haben Musik, wir haben eine Arbeit für die Kinder, für die Jugendlichen, vielleicht eine Seniorenarbeit und so weiter. Und die Frage ist, was macht den großen Unterschied von Gemeinden aus, von unterschiedlichen oder ähnlichen Gemeinden? Und die Antwort ist, es ist der Herzschlag. Es ist das, was die mittlere Ebene betrifft, so bedeutsam die mittlere Ebene. Die Programmierer, die EDV-Leute unter uns wissen, diese mittlere Ebene ist das alles Entscheidende. Das oben, die Kästchen, die Farben, das ist nicht ganz so wichtig. Wenn der mittlere Teil richtig gut programmiert ist, dann mit irgendeinem kurzen Satz änderst du oben alles. Das könnten dann sogar manche Anwender tun. Aber hier die Frage: Was ist der genetische Code einer Gemeinde? Wie denken wir? Wie schlägt das Herz unter dem, was sichtbar ist? Das ist die große Frage. Und das habe ich jetzt nicht für euch festgeschrieben, ihr Lieben. Das ist für unsere Gemeinde erstmalig gewesen. Und dann immer wieder, wenn es um den einen und andere Botschaft geht, das ist das Negativ. Das ist ein richtig negativer Herzschlag. Der Herzschlag der Gemeinde nach innen. Der Gemeindeblick geht nach innen. Wie geht es uns? Was müssen wir machen, damit es uns besser geht? Damit Musik und Stühle und Raum und alles für uns passt. Der Gemeindeblick geht nach innen. Keine leidenschaftliche Liebe zu den Menschen draußen der Stadt, zu den anderen. Apostelgeschichte 2, 41 bis 47 ist das totale Gegenstück zu diesem dunklen, negativen Herzschlag. Hier haben wir Gesetzlichkeit, Moralismus und die Folge ist immer Heuchelei und Stolz, immer. Wenn wir hohe Standards haben, dann müssen wir uns anstrengen und wenn wir es nicht schaffen, dann heucheln wir auch gegebenenfalls. Und manche Menschen bleiben von uns weg, weil sie nicht mehr heucheln wollen. Wenig Freude, Apostelgeschichte 2, 46, Jubel und Freude, also echte Freude. Hier in so einer Gemeinde ist wenig Freude, aber viel Druck, viele Erwartungen. In so einer Gemeinde, die nicht vom Evangelium erfasst ist, haben wir toxische Beziehungen. Vergiftete, toxische, also du spürst es, das ist irgendwo in der Luft. Der Gottesdienst kann immer noch super sein. Musik und vieles, vieles mehr. Aber du spürst es, das ist toxisch. Und der Komfort des eigenen Lebens ist im Vordergrund. Man baut an seinem eigenen Reich. Sowas können wir nicht nur einfach verändern. Das ist ein Prozess, der eine Erneuerung durch das Evangelium bewirkt. Hier haben wir keine Vision und keine Ziele, keinen Auftrag. Wohin gehen wir? Warum gibt es unsere Gemeinde? Und was wäre, wenn es sie nicht geben würde? negativer Herzschlag. Wir haben einen positiven hier und der kommt direkt, ganz direkt aus Apostelgeschichte 2, 41 bis 4 bis 47. Gottes Furcht und Freude, das ist nur in dem Evangelium des Herrn Jesus möglich. Das ist eine tiefe Gottesfurcht, genauso heißt es in Apostelgeschichte 2, 42. Tiefe Gottesfurcht und Jubel. Wo nur eins ist, kann es sein, dass das Evangelium doch fehlt. Wo nur Gottesfurcht ist, kann es sein, dass doch sehr stark mit Gesetz, mit Leistung operiert wird in einer Gemeinde. Aber das Evangelium bewirkt beides, weil man immer die Heiligkeit Gottes sieht und die Gnade Gottes. Beides. Und beides am gleichen Sonntag, wenn möglich. Und beides von der gleichen Person, dass wir nicht in einer Gemeinde jemanden haben, der immer den Zorn Gottes und die Heiligkeit predigt. Und nächsten Sonntag muss man das irgendwie wieder ausbalancieren mit Liebe und Gnade. Das ist eine Verzerrung dann des Evangeliums. Wir haben hier eine saubere Luft in Beziehung. Das kann nur das Evangelium machen, weil es uns vom Stolz befreit, von falscher Demut befreit. Weil es uns frei macht, unser Herz dem anderen zu öffnen. Auch wenn er manches Sündige in uns sieht. Das ist nicht so einfach, mit dem Kollegen über die eigene Schwachheit zu sprechen und zu beten. Und es tut gut und es ist nur im Evangelium möglich. Die Liebe zu dem Anderen, zu dem Fremden, ein Thema in unserem Land. Wir schaffen es nicht ohne das Evangelium, wir schaffen es nicht. Aber das Evangelium schenkt uns die Liebe zu dem, der anders ist, anders tickt, anders geartet ist. Ganz egal, um welche Thematik es hier geht, bis hinein in die Gender-Thematik. Das Evangelium schenkt uns eine Liebe zu diesen Menschen, zu dem Andersdenkenden und zur Stadt. Der Gemeindeblick geht nach außen, immer wieder, immer wieder. Wo sind Menschen, die neu zur Gemeinde kommen, die unsere Liebe und Gnade brauchen. Und die Ausbreitung des Reiches Gottes steht im Vordergrund. Wir kennen den Vers, aber leben wir in Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. In eurem eigenen Herzen, nach seiner Gerechtigkeit im eigenen Herz und dann darüber hinaus. So eine Gemeinde, die vom Evangelium erfasst ist, das ist ein Stück die Urgemeinde, so wie wir es gelesen haben, die hat eine Vision, die erwartet etwas von Gott. Die hat Hoffnung und die vermittelt Hoffnung. Bist du ein Hoffnungsträger? In dem Augenblick, wo du Hoffnung vermittelst, wirst du automatisch zum Leiter von einer Gruppe. Weil hier spürt eine Gruppe, eine Gemeinde oder eine Familie, es gibt einen Weg. Hier sieht jemand einen Weg. Das sind die Leiter, die guten Leiter, die eine Gemeinde Hoffnung vermitteln. Und auch da muss man sagen, haben wir in unserem Land viel Not. Neben dem Mangel und dem Vakuum des Evangeliums haben wir einen Mangel an Leitern, die vom Evangelium so erfasst sind, dass sie wissen, das ist der Weg. Gebet. Und zwar nicht nur ein Gebet um den Arbeitsplatz, um Heilung von Krankheit. Das ist alles wichtig und gehört alles mit zum Gebet. Aber die Urgemeinde hat dann in Kapitel 4 und Kapitel 5 Not und Druck, die Gewitterwolken kommen schon, Verfolgung kommen und dann beten sie. Schenke deinen Knechten Freimütigkeit, das Evangelium weiter zu sagen. Das heißt, wir nennen sowas ein Frontliniengebet, dass sich die Front nach außen ausbreitet. Nicht nur um unsere kleine Welt, um Gottes Reich. Das war das Leben der ersten Christen. Die Frage des Herzschlags ist bedeutsam. Das, was oben ist, die Programme, die sind zweitrangig. Und Reformation hat auch etwas mit Veränderung von Formen zu tun. Darüber kann man viel nachdenken, darüber streiten wir ja sehr viel, nicht? Weil wir streiten ja immer wegen diesen Dingen in unseren Gemeinden, sehr wenig wegen Herzschlag. Das können wir dann sehr gut, wenn da mal ein Tisch umgestellt wird oder mal irgendetwas anders ist, wie es immer war, dann muss das erstmal lange diskutiert werden. Hier, darüber reden wir nicht so viel. Ich glaube, dass Gemeinde vom Evangelium her gestaltet, bedeutet hier ansetzen. Hier. Und der neue Herzschlag wird seine Form finden, die passt fürs 21. Jahrhundert, für uns. Das Problem ist, wir haben alle Filter auf und wir lesen und hören das Wort Gottes mit unseren eigenen Filtern. Wir haben alle biblisch-dogmatische Überzeugungen. Wir sind völlig überzeugt und wenn wir etwas lesen, dann filtern wir es dadurch. Wir haben unsere theologische Tradition oft. Unsere tiefe Krise 2004, 11. Juli, wir sagen immer 11. September, also 11. Juli, werden wir nie, nie vergessen, war 10 Jahre und ein Veränderungsprozess hatte eingesetzt. Die Gemeinde wuchs, wir haben uns nach neuen Räumen umgesehen. 10 Jahre Tradition und Leute sind aufgestanden und haben gesagt, was macht ihr mit unserer Gemeinde? Das ist doch unsere Tradition schon. Die ist oft heiliger wie Gottes Wort. Weil sie hat sich bewährt und so weiter. Unsere denominationelle Herkunft, unsere kulturelle Prägung spielt eine ganz große Rolle. Das hören wir nicht so gerne. Aber die Kultur wirkt stark mit, die wirkt wie ein Filter. Und die starken Filter sind die Gesetzlichkeit, Leistung oder billige Gnade. Was wir lernen müssen, ist wirklich immer und immer wieder durch das Evangelium zu filtern. Ich möchte uns ein bisschen näher bringen, was ich unter Leistungsdenken, Gesetzlichkeit und auch unter Weltrelativismus, ist alles relativ, oder billige Gnade meine. Und okay, das kann man jetzt nicht ganz besonders gut sehen. Das hat wahrscheinlich mit der Größe zu tun, dass es alles nochmal bricht. Aber einer der Kirchenväter, Tertullian, das war sehr, sehr früh schon, um das Jahr 180, 190 nach Christus. Zumindest schreibt man ihm dieses Bild zu, ein Bild, das sehr einprägsam ist. Er hat gesagt, es gibt zwei Feinde. So wie der Herr Jesus zwischen zwei Feinden und Räubern gekreuzigt wurde, so hat das Evangelium zwei Räuber an der Seite. Und das eine ist Religiosität, Leistungsdenken und das andere ist Verweltlichung, billige Gnade, Relativismus. Und durch alle Themen unseres Alltags zieht sich die Frage hindurch, durch was filterst du? Nehmen wir einmal das Gottesbild. Für den Menschen, der gesetzlich denkt, Leistungsdenken bei ihm zu Hause ist, der sagt, Gott ist heilig, er ist gerecht. Aber dieser Mensch hat wenig Bewusstsein. Ich rede nicht im Kopf, sondern tief im Herzen. Ein Bewusstsein der Gnade und der Liebe Gottes. Und rechts, beim Relativismus, der zweite Feind, diese Person weiß, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Wenig bis kein Bewusstsein für die Heiligkeit Gottes. Nur die Liebe Gottes ist immer im Vordergrund. Aber dort, wo das Evangelium ein Stück wohnen kann, dort weiß man, Gott ist heilig. Es gibt Gottesfurcht, aber es gibt auch Freude und Jubel, weil Gott gnädig und liebevoll ist. Wie gehen wir mit Gottes Wort um? Der gesetzliche Christ, und wir alle neigen dazu, ihr Lieben, schieben wir das nicht in irgendeine Schublade für die anderen, der liest das Wort Gottes und das Wort Gottes macht ihm Druck. Ich muss, ich soll. Ich bin ja nur angenommen, wenn ich gehorsam bin. Und das ist der Grund, warum viele Christen ihre Bibel nicht lesen, weil sie nicht satt werden davon, sondern weil ihnen das Druck vermittelt. Es zieht sie nicht hin. Es zieht uns immer hin, was uns wohltut, was uns schmeckt. Zur Schokolade vielleicht oder zu sonstigen Dingen. Wenn das Wort Gottes nicht schmeckt, dann wirst du dich manchmal hinpeitschen und oft nicht. Lernen wir es, Gottes Wort zu savourieren, die Gnade und die Schönheit Gottes zu sehen, dann wird es zu einer Gewohnheit. Und rechts, der relativistische eingestellte Christ, und wir alle neigen manchmal dazu, auch du und auch ich, ich bin niemandem rechenschaftspflichtig. Ich bin nur mir selbst gehorsam. Ich mache, was ich will. Und ich habe es so oft erlebt, dass dann, wenn es eng wird, Thema Sexualität, Ehebruch oder manches andere, Pornografie, Geld, die Bibel selbst so ausgelegt wird, wie sie seinem gut tut, dann picken wir uns genau das heraus, was irgendwie noch reinpasst in unser jetziges Leben. Das ist der Relativismus bei uns Christen. Aber das Evangelium, ich bin geliebt und angenommen, und das ist so eine starke Motivation in meinem Leben. Ich möchte meinem Gott Freude machen. Ich liebe sein Wort, und dieses Wort ist für mein Leben Norm und Richtschnur und alles und Nahrung. Das ist ein absolut großer Unterschied zwischen diesen Perspektiven. Unsere Identität hat etwas mit dem Evangelium zu tun. Der gesetzliche Christ, der sagt, Gott liebt mich, weil. Und dann kommt eine lange Liste. Ich bin Sonntag im Gottesdienst, ich spende, ich habe meine stille Zeit, ich und so weiter und so weiter. Die Identität kommt aus dem, was diese Person aufweisen kann, was sie hat, was sie leistet. Beim Relativistischen, bei dieser Option hier, ich bin jemand, weil. Guter Job, gutes Auto, Haus, Familie, Kinder und so weiter. Da kommt die Identität aus den Götzen dieser Welt. Aber die liefern schon einiges an Energie. Und im Evangelium habe ich meine Identität nur als unendlich geliebtes Kind. Sie kommt nicht aus dem, was ich vorweisen kann. Aber ich bin Kind des Vaters und ich genieße das. Aber das bedeutet, dass man an manchen Stellen sich auch von so einem Denken verabschiedet und manches für Gottes Sache und für Gottes Reich opfert. Was motiviert? Was ist tiefster Antrieb? Wir haben alle unsere Motivatoren in unserem Leben. Die Frage ist, was ist deine Motivation? Was treibt dich wirklich an? Seht, beim gesetzlichen, beim religiösen Christen, zu dem wir alle neigen, Martin Luther hat etwa so gesagt, wir sind auf Religiosität programmiert, eingestellt. Und es gibt nur zwei Extreme, die wir immer hineintappen, wenn wir nicht im Evangelium leben. Religiosität oder du bist dein eigener Herr und Gott. Wir haben so schön gesungen, er ist der König. Du bist der König. Dann wird das Leben hier auf der linken Seite zu Krampf. Ich versuche ständig noch besser zu sein. Könnt ihr euch so eine Gemeinde vorstellen, wo jeder versucht, noch besser zu sein? Noch heiliger. Noch ein bisschen näher und geliebter wie der andere. Was für ein Blödsinn. Du kannst doch nicht noch geliebter sein und angenommener, als was du schon in Christus bist. Das geht nicht. Relativismus, ich bin getrieben. Ich bin ständig auf der Suche, mich selbst zu verwirklichen. Kennst du das aus deinem Leben? Weil mein höchstes Glück noch nicht das Evangelium ist, noch nicht Christus ist, sondern andere Dinge. Und wenn das Evangelium im Zentrum ist, dann bin ich frei. mich voll für Gottes Sache einzusetzen. Er ist wirklich mein größtes Glück. Wir gehen diese Listen mit unserer Gemeinde immer wieder durch, mit unseren Teams. Wir haben eine extra Tabelle gemacht, wie wir vergangenes Jahr mit 25 unserer Jugendmitarbeiter und Active Kids Mitarbeitern ein Wochenende zusammen waren, eine Klausur hatten, haben wir eine Tabelle gemacht vom Evangelium her. Wie sieht es im Team aus? Wie sieht es aus mit dem Thema Nähe zu einem anderen? Autorität? Kritik? Darf der andere mir überhaupt etwas sagen? Was macht Kritik mit uns? Es macht Sinn, hier ständig als Mitarbeiter einer Gemeinde dran zu sein und ganz offen über solche Dinge zu reden und zu ringen. Ich habe noch ein Beispiel und das ist unser Selbstbild. Wie sehen wir uns? Der gesetzliche Christ, zu dem wir alle neigen, ich muss es immer wieder sagen, der bewegt sich zwischen zwei Polen, Selbstsicherheit und Stolz. Oder Minderwertigkeitskomplexe und Schuldgefühle. Wenn das, was du leistest, dein Maßstab ist, wie du dich siehst, dann bist du immer in Gefahr, entweder Schuldgefühle zu haben oder stolz zu werden. Beides ist so eine Kraft, die uns eigentlich aus der Gemeinde hinaustreibt. Und dort, wo dieser Relativismus, diese billige Gnade vorherrscht, ist es ganz genau das Gleiche. Mein Selbstbild bewegt sich auch da zwischen zwei Polen. Entweder ich habe das erreicht, was ich wollte in dieser Welt, für mich und fühle mich gut, oder ich habe den Eindruck, ich bin ein Versager. Ich habe nicht den Beruf, den ich wollte. Meine Ehe ist nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Meine Kinder und so weiter und so weiter. Den ganzen Tag geht die Mühle an der Stelle. Und hier in Christus basiert mein Selbstbild nicht auf meinen Leistungen. In Christus bin ich schuldig und sündig, aber gleichzeitig erneuert und geliebt. Und das macht demütig und mutig zugleich. Könnt ihr euch eine Gemeinde vorstellen, die von so einem Demut und Mut geprägt ist? Von so einer Dynamik dann, die einfach reinkommt. Es wird ein bisschen dauern, bis sich das breit macht. Aber es ist die große Möglichkeit im Evangelium. Es ist so wichtig, dass wir uns dieser Filter bewusst werden. Und auch wissen, dass sich gerne dazwischen schieben, gerade im Gefecht des Alltags. Wenn du nicht so viel reflektieren kannst wie jetzt, dann Gewohnheiten hier anzutrainieren und sagen, wie nutze ich die Ressource des Evangeliums jetzt? Was für Möglichkeiten haben wir an der Stelle im Evangelium. Ich habe hier den Text aus 1. Korinther 13, der ist sehr bekannt, wird oft bei Hochzeiten auch gelesen. Und dieser Text macht großartig deutlich, was der Unterschied zwischen Religiosität ist und Evangelium. Leistung und Christsein und Christus. Paulus sagt, wenn ich in Sprachen von Engeln reden würde und wenn ich trotzdem keine Liebe habe, dann bin ich nur so ein dröhnender Gong. Wenn ich prophetische Eingebung habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten Maß, im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, ich sage, schickt uns solche Leute, ja? Wenn ihr solche Leute habt, schickt sie uns. Wir nehmen sie mit offenen Armen, die Glauben haben, die die Geheimnisse kennen. Aber Paulus sagt, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern, um mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Paulus sagt, das, was oben ist, ja, das Sichtbare, die Taten, die Programme, guckt tiefer, was ist hier in dieser Herzensschicht? So lebt Gott, so handelt Gott. Das war der Blick des Apostel Paulus. Und wenn wir eine Gemeinde wünschen, die, wenn es um das Obere geht, wirklich verändert ist, dann müssen wir tief, tief ansetzen. Es gibt keinen anderen Weg als diesen Weg unten. Ich möchte uns herausfordern, den Unterschied zwischen Religiosität und Evangelium erkennen und sich dann dafür zu entscheiden und das immer und immer wieder kommunizieren, immer und immer wieder in unseren Familien, den Jugendmitarbeitern. Und dieses Evangelium ist die einzige Hilfe, dass unsere Gemeinde nicht irgendwie Teil dieser Welt wird. Jetzt würde ich eigentlich zwei große Flipcharts brauchen, aber ihr könnt euch das mal vorstellen. Ihr stellt euch hier eine ganz große Flipchart vor und da war ein Boot. Und dieses Boot steht für Leistungsdenken, für Religiöses. Nein, nicht so weit. Wir machen das Boot ganz direkt in die Mitte. Ja, so in eine große Flipchart, in der Mitte ein Boot. Und auf der einen Seite ist die Gefahr der Religiosität und auf der anderen Seite diese der Welt der wenigen Gnade. Und wir fahren in diesem Boot. Und wir merken, das Boot geht in Richtung Leistungsdenken, Religiosität. Es ist nahe dran zu werden. Wisst ihr, was die normale Folge dieses Boot mit uns ist? Wir legen uns an die andere Seite. Und die andere Seite ist billige Gnade. Freiheit von allen Bindungen. Ganz frei sein und relativistisch denken. Und in dem Augenblick, wo wir hier die Oberhand haben, kommen wieder die anderen. Die gesetzlichen, die religiösen, die hängen sich wieder stärker. Und das Boot wird stehen. Der Weg des Evangeliums wird von einer Gemeinde nur dann gegangen werden, wenn von diesen Extremen man wegkommt. Wenn man darüber spricht, wenn man sich nicht gegenseitig bekämpft, permanent. Das sind oft die Lager in unseren Gemeinden. Die einen, die das Religiöse, das Gesetzliche, die Heiligkeit Gottes fördern in einer falschen Weise, und die anderen, die billige Gnade. Und der Weg der Mitte ist ein kompromissloser Weg. Es ist kein fauler Kompromiss, sondern es ist der Weg, der im Evangelium vorgezeichnet wurde. Und die Frage ist, bist du bereit, wenn du dich für die Mitte entscheidest, von beiden Seiten Schläge und Hiebe zu bekommen? Paulus hat von beiden Seiten die Schläge bekommen. Von den Religiösen, von den Pharisäern, von den gesetzlichen Juden. Das hat ihm sehr, sehr zugesetzt. Aber Paulus hat es auch von den anderen, von den Korinthern, die nicht einmal wollten, dass er ihnen irgendwie weiterhilft. Sie wollten ihr eigenes Ding machen, ihr eigenes Götzen, ihr eigenes Leben gestalten. Wo steht euer? In welche Richtung hängt es? Könnt ihr euch eine Gemeinde vorstellen, die von diesen Wesenszügen, Herzensschlägen, die am Anfang Stefan Epp gelesen hat, motiviert ist, getragen ist, die das atmet? Gottesfurcht. Weil Gott heilig ist. Ist nicht egal, wie wir leben. Und Freude und Jubel, weil man seine Schönheit, seine Herrlichkeit sieht. Und von dieser Schönheit fällt ein Glanz auf unser Leben. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, wo er davon spricht, dass bei Mose eine Decke auf dem Gesicht war, weil Gott so gestrahlt hat in sein Leben. Und dann sagt er, immer wenn wir Christus ansehen, ist diese Herrlichkeit bei uns zu sehen. Nicht in gleicher Weise sichtbar, aber sie ist da. Es wird die Wirkung haben in der gesamten Gegend, wenn dieses Evangelium nochmal begriffen und erfasst wird. Es ist auch die einzige Möglichkeit, dass wir nicht auf einen Weg kommen, in eine Richtung kommen, dass wir uns den sehr komplizierten 21. Jahrhundert anpassen. Das ist wirklich kompliziert, komplex. Und wir werden uns im nächsten Jahr mit so vielen Dingen auseinandersetzen, ihr Lieben, die uns bei weitem überschreiten. Und wo ich so gerne vom Evangelium her, immer vom Evangelium her filtern möchte, weil ich manches gar nicht in seiner Komplexität durchdringen kann. Aber meinen wir nicht, unsere Kinder, unsere Jugendlichen, unsere Gemeinden zu bewahren, wenn wir uns in diese Richtung hängen? Es wird nicht gelingen. Es wird nicht Frucht bringen, ihr Lieben. Es ist nur das Evangelium. Ich gebe euch ein Beispiel von uns aus unserer Gemeinde. Ich bin gerade vor wenigen Wochen, hat mir jemand einen Gruß aufgetragen an einen unserer, nicht mehr ganz junge Leute, aber auch junge Leute in der Gemeinde. Dieser junge Mann, und sie haben so gesagt, wir haben so viel für ihn gebetet, so viel. Der ist in einer völlig anderen Gegend wie Landau aufgewachsen und dann hat sie ihn beruflich nach Landau verschlagen. Und wie das so ist, er lernt eine junge Dame kennen und diese Dame ist gläubig. Die fasziniert ihn und sie bringt ihn in unsere Gemeinde. Er kommt. Und etwa 2,5 Jahre später sitzt er in einem unserer Büros in der Gemeinde und sagt, ich möchte was erzählen. Ich habe einen Vater gehabt, der Alkoholiker. Meine Mutter ist in die Gemeinde gegangen, ich bin auch in die Gemeinde gegangen. Irgendwann war ich weit, weit weg. Das Leben meines Vaters hat mir zugesetzt. Ich habe getrunken und getrunken. Wir sehen, dass sein Gehirn ein Stück davon befallen und betroffen war. Und dann hat er Folgendes gesagt. Ich habe meinen Vater nicht gehasst, aber ich habe ihn verachtet. Ihr hättet mir jeden Sonntag lesen können, Ehre, Vater und Mutter. Jeden Sonntag hätte ich das machen können. Ich wusste es. Ich wusste, dass ich ihn ehren soll, ich wusste, dass ich ihn lieben soll. Ich konnte es nicht. Ihr habt das Evangelium verkündigt, Sonntag für Sonntag. Und dieses Evangelium hat mir meine Sündhaftigkeit vor Augen geführt. Und ich bin vor Gott zusammengebrochen, weil ich gesagt habe, wenn Gott mich, der ich so böse bin, so sündig bin, liebt, dann schenkt er mir auch die Kraft und den Blick für meinen Vater, den ich jahrelang verachtet habe. Man könnte viele andere Beispiele geben, was es bedeutet, wenn das Evangelium wirklich verändert und prägt. Wir müssen begreifen, dass nur die Gnade, dass das der stärkste Hebel ist in einem Gemeindeleben. Gibt keine so starken Hebel. Und mit diesen Fragen haben sich zu allen Zeiten Christenleiter, Verkündiger auseinandergesetzt. Ich schließe mit einem Zitat von Charles Hutton Spurgeon. Er hat es so zum Ausdruck gebracht, dieser Mann, dieser begnadete Verkündiger. Wenn ich das Gefühl hatte, Gott und sein Gesetz seien hart, da fand ich es einfach zu sündigen. Ich wiederhole. Spurgeon sagt, wenn ich das Gefühl hatte, dass Gott hart war, dann fand ich es einfach zu sündigen. Und ich frage uns, welchen Eindruck haben unsere Kinder, unsere Jugendlichen, wenn es um Gemeinde, um Gott, um das Leben in einem christlichen Bereich geht? Spurgeon sagt, wenn ich das Gefühl hatte, Gott und sein Gesetz seien hart, da fand ich es einfach zu sündigen. Aber wenn ich vor Augen hatte, wie freundlich, gütig und überfließend barmherzig Gott war, dann schlug ich mir an die Brust und dachte, wie konnte ich nur jemals gegen den rebellieren, der mich so sehr geliebt hat und mein Bestes will. Paulus hat diesen Weg gewählt. Er hat ganz genau gewusst, dass nur die Gnade uns erzieht. Nicht das Gesetz. Das Gesetz ist nur ein Spiegel. Aber erziehen, formen, Christusähnlicher wird nur die Gnade und die Schönheit Gottes und des Evangeliums. Ich mache euch Mut, in euren unterschiedlichen Teams und Leitungsteams vor allem über solche Themen intensiv nachzudenken und dann die Gemeinde vom Evangelium her zu prägen. Amen.